Herzlich willkommen bei der Evangelischen Gemeinschaft München-Bogenhausen. Schön, dass du eingeschaltet hast. Unser tiefes Anliegen ist, dass die folgende Predigt dich in deiner Situation anspricht, dir eine neue Blickrichtung aus der Bibel schenkt und dass du Gott ganz persönlich begegnest.
Lebensgestaltung, wie Gott es will, das ist das Thema heute. Ich glaube, dass keiner von uns, wenn es um die Frage geht, wie wir richtig leben, ein weißes Blatt Papier ist. Also, dass er sagen kann, ich habe keinerlei Vorprägungen, ich setze mich hin und ich habe ein weißes Blatt Papier und beschreibe einfach mal, wie ich jetzt das richtige Leben, wie das richtige Leben aussieht, wie das richtige Leben geht und wie es funktioniert. Ich bin ja jetzt in das Kinderbücher-Game eingestiegen, weil meine Tochter jetzt auch das gerne anschaut. Und ich weiß nicht, ob ihr dieses Buch noch kennt, Pickledy und Frederik. Was ist Ordnung? Ich weiß nicht, da gibt es ja, glaube ich, so eine Fernsehserie dann. Ich weiß gar nicht, wie man das machen kann aus 5 Seiten Papier und Bildern. Aber ich habe festgestellt, in diesem Buch wird erklärt, was Ordnung ist. Und zwar, dass Pickledy hinter Frederik herläuft. Das ist Ordnung. Und ich habe festgestellt, ich weiß vielleicht, warum wir Deutsche Ordnung so lieben, weil wir von diesem Kinderbuch geprägt sind. Denn da sind alle wichtigen Sätze drin, die wir wahrscheinlich alle sehr verinnerlicht haben. Zum Beispiel, Ordnung muss sein. Oder auch, Ordnung ist das halbe Leben. Ja? Also alle Sätze, die wir vielleicht schon öfters mal gehört haben oder zumindest zum Lachen dann verwendet haben. Es ist nur interessant, dass das natürlich in jedem Kinderbuch und in jeder Geschichte ist ja auch eine gewisse Lehre mit drin und eine gewisse Botschaft, auch Werte. Was ist denn richtig? Ordnung ist dann richtig, wenn die Entenmutter vorne schwimmt und die Kinder dahinter. So, das ist in dem Buch Ordnung, ja. Also, und dann ist das Gegenteil Chaos. Also es prägt ja was. Ob das jetzt uns so wirklich geprägt hat, ist eine andere Frage. Aber eben das weiße Blatt Papier ist gar nicht so weiß, wie wir es manchmal vielleicht denken könnten. Ja? Und das ist ja die Frage, was prägt uns eigentlich dann, wenn wir in unser Leben schauen und fragen, was ist das Richtige, was Gott von uns möchte für unsere Lebensgestaltung. Und heute lesen wir einen Text aus 3. Mose. Das ist genau das Mosebuch, das keiner lesen will, weil es nur Gesetze enthält oder fast nur Gesetze. Und wir lesen heute Gesetze. Genau genommen ist das so, dass diesen Abschnitt, den wir lesen, ist eine Auslegung, eine Beschreibung oder eine Weiterführung der 10 Gebote. Also selbst in der Bibel ist es so, dass sie sagen, okay, es gibt die 10 Gebote, ja, die sind aber so kompakt, die müssen wir nochmal auslegen. Da müssen wir nochmal weitergehen und weiterschauen, was bedeuten die eigentlich für unseren Kontext. Und das ist heute ein Auszug aus dem langen Text. Und heute schauen wir dann auch nur ein paar von den Geboten an, die in unserem Text vorkommen. Ich lese uns da den Text einmal vor. 3. Mose 19. Der Herr sprach zu Mose und forderte ihn auf, mit den Israeliten zu reden und ihnen auszurichten. Ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Ich bin der Herr, euer Gott. Jeder soll seinen Eltern mit Ehrfurcht begegnen, seiner Mutter und seinem Vater. Außerdem sollt ihr den Sabbat einhalten. Ich bin der Herr, euer Gott. Du sollst deinen Nächsten nicht unterdrücken und ihn nicht ausbeuten. Den Lohn des Tageslöhners sollst du gleich ausbezahlen. Du sollst ihn nicht bis zum nächsten Morgen behalten. Du sollst Tauben nicht mit Worten schaden. Du sollst Blinden kein Hindernis in den Weg legen und du sollst Ehrfurcht haben vor deinem Gott. Ich bin der Herr. Bei Gericht sollst es nicht ungerecht zugehen. Du sollst den Bedürftigen nicht bevorzugen, aber auch den Mächtigen nicht begünstigen. Stattdessen soll es gerecht zugehen, wenn du für deinen Nächsten Recht sprichst. Du sollst es nicht darauf anlegen, andere vor deinem Volk zu verleumden. Geh auch nicht hin, um das Leben deines Nächsten zu fordern. Ich bin der Herr. In deinem Herzen soll es keinen Platz für Hass geben. Hasse deinen Bruder und deine Schwester nicht. Stattdessen sollst du mit deinem Nächsten reden und ihn auf sein Verhalten ansprechen. So wirst du dich seinetwegen nicht mit Sünde belasten. Du sollst dich nicht rächen und deinen Bruder und deine Schwester nichts nachtragen. Stattdessen sollst du deinen Mitmenschen lieben wie dich selbst. Ich bin der Herr. Wenn ihr in eurem Land seid und ein Fremder bei euch lebt, sollt ihr ihn nicht unterdrücken. Wie einen Einheimischen sollt ihr den Fremden ansehen, der bei euch lebt. Du sollst ihn lieben wie dich selbst. Denn im Land Ägypten seid auch ihr Fremde gewesen. Ich bin der Herr, euer Gott. Einige oder relativ viele kurze, prägnante Sätze, die auch ganz konkrete Anweisungen haben. Und wir haben, glaube ich, gleich gemerkt, okay, ein paar Dinge können wir auch irgendwie getrost beiseite legen, weil ich habe jetzt keine Tagelöhner und dann muss ich auch nicht darauf achten. Ja. Es gibt also Dinge, die ganz konkret für Israel gelten, aber natürlich ist immer auch die Frage, was gilt für uns und was ist unsere Ausrichtung? Ähnlich eben wie bei uns, dass wir geprägt sind von vielleicht Kind auf oder Jugend auf für unsere Einschätzungen, auch was richtig und falsch ist, so war es auch eben Gottes Idee, dass er gesagt hat, ich möchte, dass aus einer Rechtsordnung sich eine Lebensweise bildet. Ich weiß nicht, es klingt vielleicht ein bisschen sperrig zu sagen, ja, okay, am Anfang steht eine Rechtsordnung, Gebote, und die Gebote, die sollen dazu führen, dass ein ganzes Volk, eine ganze Gemeinschaft weiß, wie es zu leben hat, dass sie Werte entwickelt, dass sie ein Miteinander entwickelt, das einfach gesund ist und das nach Gottes Maßstäben gilt. Also am Anfang wirklich nur starre Gebote und dann aber die Konkretion im Alltag, im Leben, wie es sich umsetzt. Konkret ist es ja auch bei uns ähnlich, ne? Wir haben die Menschenrechte, die durchaus auf den christlichen Werten basieren und wir glauben heute daran. Es ist nicht nur, wir wissen davon, wir sind überzeugt davon, dass sie richtig sind und wir halten daran fest, ja? Also es ist so, dass Gott genau diese Idee hatte und sagt, ich gebe Gebote, die als Grundlage gelten, damit Ordnung gehalten wird, damit ein Miteinander überhaupt erst gut gelingen kann. Heutzutage ist es ja immer so eine Sache, dass man dann sagt, okay, am Anfang Regulierungen und alles Beschränkungen, da würde man doch manchmal heute hören, naja, was ist mit der eigenen Vernunft? Man ist doch klug genug, um gute und vernünftige Entscheidungen zu treffen. Das Problem ist, dass Moral und Gewissen, beides Dinge, sind wandelbar. Also Moral, die Wertvorstellungen, die wir haben, die sind durchaus wandelbar und verändern sich je nachdem, in welchem Kontext man ist, in welchem Zeit man ist, in welchem Umfeld man ist. Auch das eigene Gewissen. Ich habe da ein paar Beispiele mitgebracht. In unserem Land und auch in vielen anderen Ländern auf dieser Welt, da gibt es oder gab es auch Väter, die einmal gesagt haben zu ihrem Sohn, wenn du für unser Vaterland stirbst, bin ich sowas von stolz auf dich, mein Sohn. Welche Werte vermittelt der Vater? Wir würden jetzt sagen, was ist das für ein Vater? Was hat er für eine Vorstellung für seinen Sohn? Aber damals war das, wenn er das Gegenteil gewünscht hätte, wäre das Verrat gewesen. Werte haben sich radikal verändert. Und wenn wir heute reinschauen, mal ein ganz aktuelles Beispiel. Vor 15 Jahren ungefähr, oder sagen wir 20, bin ich noch sehr gern geflogen, ohne schlechtes Gewissen zu haben. Aber heute, wenn man einen Flieger steigt und in Urlaub fliegt, kann man manchmal ein schlechtes Gewissen haben, weil man weiß ja, die Umwelt wird belastet enorm durch mein Fliegen. Natürlich durch alles Fliegen, man kann das auch immer schön relativieren. Aber ein Gewissen habe ich erst entwickelt für dieses Thema, seit das Thema natürlich relevant geworden ist und medial geworden ist. Früher hatte ich das überhaupt nicht. War überhaupt gar kein Thema, nicht mal eine Frage, nicht mal eine Millisekunde habe ich daran gedacht. Aber mein Gewissen hat sich verändert. Und so ist es, dass wir eben genau in einer Zeit leben oder eigentlich immer in Zeiten leben, in denen sich Dinge verändern. Moral verändert sich, Werte verändern sich, Gewissen verändert sich. Und gerade bei dem Thema Umwelt merken wir, wie unterschiedlich man das betrachten kann. Ja, die einen sagen, da muss ganz viel reguliert werden. Wir müssen mehr begrenzen, wir müssen da mehr drauf achten. Und sagen, das ist vernünftig. Und die anderen, die sagen dann, naja, nicht so hochhängen das Thema, es gibt wichtigere Themen. Das regelt sich schon wieder. Und so gibt es viele andere Themen, ja, wo wir merken, auch in unserer Gemeinschaft, auch in unserer Gesellschaft sind Themen da, die sehr unterschiedlich betrachtet werden und von allen Seiten aber für sehr vernünftig betrachtet sind. Ne? Also wir können auch nehmen, dass Deutschland muss unabhängiger werden, freier, oder Deutschland muss eigentlich globaler werden. Wir müssen ein globaler Player bleiben. Oder wir müssen uns viel mehr abschotten. Wir müssen mehr gucken, dass wir auch überhaupt noch selbst über die Runden kommen. Oder nein, lass uns ein offenes Land bleiben. Also alles Themen, da könnten wir uns streiten. Da streiten sich viele drum. Themen, wo wir sagen könnten, ja, was ist jetzt das Richtige? Wenn wir jetzt Gott fragen würden, was ist die richtige Lebensgestaltung bei diesen Fragen? Wenn wir das könnten, das wäre schön. Und zu sagen, kriegst du eine Antwort, so ist es. Leider kann ich euch weder eine Antwort geben, noch dieser Bibeltext gibt uns eine konkrete Antwort auf diese Fragen. Weil die Gebote sind keine Weltordnung. So ist es, so müsst ihr danach leben. Die Gebote sind Grundprinzipien für ein Miteinander. Ganz konkret ausgesprochen für das Volk Israel, für die Kirche, für die Gemeinde, für unsere Gemeinschaft. Und trotzdem aber sind die Gebote ganz wichtige Grundprinzipien für unser Miteinander und für auch das, wie wir unser Miteinander gestalten, nicht nur hier in der Gemeinde, sondern auch darüber hinaus mit unseren Nächsten, mit unseren Mitmenschen. Und das sind ganz wichtige Bezugspunkte, die wir haben. Im Volk Israel, da ist es so, dass wir von am Anfang in unserem Text zwei Gebote lesen können. Und diese zwei Gebote sind höchst relevant dafür, dass das Volk Israel funktioniert. Dass die Werte, also die Gebote, die dann quasi in ja, Lebensweise umgemodelt wurden, dass die funktionieren. Und das sind die zwei Gebote, drittes und viertes Gebot. Die bestimmen die Ordnungen Gottes. Das dritte Gebot, du sollst deine Eltern ehren. Ehre deine Eltern. Und das ist nicht nur, ich muss Respekt haben, sondern es ist vielmehr auch ein Zurückblicken von den Kindern, die sagen, ich ehre jetzt meine Eltern, weil sie mich ja geprägt haben. Die Eltern hatten immer die Aufgabe im Volk Israel, die Kinder einzuführen in die Gebote Gottes, in die Lebensweise Gottes hineinzuführen, zu sagen, das sind die Gebote Gottes, das sind die Rechtsordnungen, wie immer man das auch beschreibt. Man kann das ja heutzutage auch in Kinderbüchern beschreiben, wie eine richtige Lebensweise nach Gott aussieht. Aber die Eltern hatten die Aufgabe, ein Kind hineinzuführen in die Lebensweise Gottes. Und dadurch entsteht auch nicht nur ein Gebot, ja, du sollst deine Eltern ehren. Das heißt natürlich Respekt haben und für sie da sein, aber auch gleichzeitig vielmehr wertzuschätzen, zu erkennen, was meine Eltern mir mitgegeben haben an Werten. Und auf der anderen Seite das vierte Gebot, der Sabbat. Halte den Sabbat. Und das war für Israel nicht nur ein Tag, naja, endlich mal wieder Sonntag, Ruhe, keine Arbeit, entspannen. Für das Volk Israel war der Tag auch ein Tag des Nichtstun, also nichts arbeiten, aber auch immer ein Tag, dass man zu Hause bleibt. Und zu Hause bleiben heißt in der Familie bleiben. Heißt in der Gemeinschaft zu sein mit den Menschen, die unter dem gleichen Dach leben. Auch mit den Tagelöhnern, auch mit den Menschen, die dazugehören, mit den Knechten, mit den Mägden. Alle gehören zusammen. Und das heißt, dass man die Gemeinschaft im Haus wiederherstellt. Und viele Ausleger sagen, dass der Sabbat letztlich das Volk Israel zusammengehalten hat. Weil es jede Woche ein Tag war, an dem die Gemeinschaft wiederhergestellt wird. An dem man sich wieder besinnt hat darauf, dass man Gemeinschaft ist und dass man Gemeinschaft lebt und vor allem auch, wie man sie lebt. Die biblischen Texte wurden gelesen. Da wurde wirklich das christliche oder das religiöse Leben damals aufrechterhalten. Sagen, das prägt uns. Wir sind die Israeliten. Wir haben von Gott eine Ordnung bekommen, damit unser Miteinander funktioniert. Und das war die Grundlage für das, dass das Volk Israel funktioniert hat. Die Idee Gottes. Und so darf es auch bei uns sein, dass wir sagen, es gibt diese Ordnungen Gottes, die uns durchaus einen wichtigen Bezugspunkt sind für unser Leben. Und wir können mal ganz praktisch reinschauen. Es gibt eben diese weiteren Punkte, die in dem Text beschrieben sind, die immer wieder auch Gebote eben auslegen ein Stück weit. Manchmal auch ein bisschen um die Ecke. Zum Beispiel hier das achte Gebot, du sollst deinen Nächsten nicht unterdrücken oder ausbeuten. Also das achte Gebot, du sollst nicht lügen. Hat immer auch was damit zu tun, ja, dass man eben Leute auch ja, unterdrücken kann oder ausbeuten kann. Eben auch, hat auch was mit Besitz zu tun, kann man auch auf ein anderes Gebot noch mitbeziehen. Du sollst es nicht darauf anlegen, andere vor deinem Volk zu verleumden. Also jemanden bloßstellen, jemanden über jemanden falsche Wahrheiten erzählen. Oder auch eben das neunte Gebot, du sollst nicht begehren anderen Besitz, den Lohn der Tagelöhner sollst du gleich ausbezahlen. Also nicht irgendwie das Geld zurückbehalten, sondern auch den anderen, den Nächsten, dann das Rechtmäßige weiterzugeben. Oder das fünfte Gebot, du sollst nicht töten. Und das Töten steht nicht konkret in unserem Text, aber es steht drin, hasse deinen Bruder, deine Schwester nicht. Und aus dem Neuen Testament, wenn wir an Jesus denken, wissen wir, ja, dieses Gebot, du sollst nicht töten, das geht schon viel weiter. Er geht viel weiter. Er sagt schon, es beginnt schon mit dem bösen Gedanken an jemanden, an Hass für jemanden. Das Gebot fängt früh an. Und es gibt natürlich auch kleinere Sätze in dem ganzen Abschnitt, wo wir sagen könnten, das ist revolutionär damals gewesen. Du sollst nicht rächen. In der damaligen Zeit war es total normal zu sagen, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Kennen wir auch aus der Bibel auch. Damals war das Gesetz eigentlich in der damaligen Kultur zu sagen, wenn du mir was kaputt machst, dann mache ich es dir genauso kaputt und dann sind wir quitt. Und jetzt kommt Gott daher und sagt, revolutionär, lass das. Vergeltet es nicht. Räche nicht, sondern vergebe. Also ganz konkrete Gebote, die hineinsprechen in das Leben des Volkes, aber natürlich auch in unser Leben. Und dann der schon neutestamentliche Satz, stattdessen sollst du deinen Mitmenschen lieben wie dich selbst. Man hört doch das Matthäus-Evangelium oder eben Jesus selber, der sagt, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Hätte man fast meinen können, dass Jesus abgeschrieben hat, ne? Natürlich, Jesus hat darin gelebt, in diesen ganzen Geboten. Aber hier sehen wir, dass Jesus sagt, in diesem Gebot, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, das ist für Jesus ja im Matthäus-Evangelium an dieser Stelle das wichtigste Gebot. Also das Wichtigste ist, liebe Gott. Und dann sagt er, aber genauso wichtig, also auch das Wichtigste ist, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und damit fasst er die ganzen 10 Gebote zusammen, alle Gebote überhaupt. Und das ist ja die wahnsinnige überhaupt, also was er vollbracht hat, ist krass, dass er sagt, wir haben einen Satz oder zwei Sätze, die alles zusammenfassen. Ist natürlich die Herausforderung für uns zu sagen, ja, wenn wir das wieder aufdröseln auf die konkrete Lebenssituation von uns, was bedeutet das dann? Und hier haben wir immer ein Problem, finde ich heutzutage, weil es immer heißt, ich selbst. Wie dich selbst. Lieben wie mich selbst. Ja, und man könnte natürlich gleich denken, ja, ich liebe mich, ich meine es ja nur gut mit mir. Natürlich ist das sehr vernünftig und klug. Es gibt nur ein Problem. Ich habe das selbst festgestellt. Ich war jetzt Ende Juli war ich krank, ziemlich intensiv, eine Woche lang, ziemlich blattgelegen. Und dann habe ich gedacht, es ist eine sehr vernünftige Entscheidung, danach, nach einem Tag, als es mir besser ging, wandern zu gehen, weil ich frei hatte. Und war dann schön wandern mit der Mila auf dem Rücken, 10 Kilo zusätzlich. Und es waren tolle Wanderungen. Am Abend empfand ich mich auch noch als gesund. Und am nächsten Tag dachte ich noch, ah ja, ich bin fit. Ich kann auch mal in Eisbach surfen gehen. Super Idee. Das ist genau das Richtige für mich jetzt. Nur danach kann man sich denken, war ich 2 Tage K.O. Ja, völlig am Boden und konnte nichts mehr groß machen. Das Fazit ist, ich kann ziemlich dumme Entscheidungen treffen für mich. Meine Vernunft kann mich dazu bringen, dass ich mich zerstöre. Wenn ich sage, ich liebe mich und sage damit, natürlich mache ich jetzt Sport, das ist ganz toll für mich, das ist wichtig und gut, dann kann ich mich zerstören damit. Und es zeigt mir nur, dass ich gar nicht so vertrauenswürdig bin für mich selber. Dass ich eigentlich viel selbstkritischer sein müsste mit meinen vernünftigen Entscheidungen, oder? Und wahrscheinlich kennt jeder das auch, dass man manchmal Entscheidungen trifft und man danach weiß, eigentlich war das ziemlich unvernünftig. Eigentlich war das nicht das Richtige. Und so ist es eben, dass wir sagen könnten, ja, das liebe andere wie mich selbst ist gar nicht so einfach. Ist gar nicht so eindeutig, wie man es manchmal denkt. Und darum brauchen wir umso mehr diesen Gott, der mir sagt, was gut für mich ist. Und ich will da noch einen Schritt weitergehen. Ein Soziologe, der heißt Ingolfur Blüdorn, der hat da einen ganz spannenden Gedanke weitergeführt. Und zwar sagt er in seinem letzten Buch, dass Werte, die wir vermittelt bekommen haben in den letzten Jahrzehnten aus der Moderne heraus, sind zum Beispiel, oder ein Wert, ein wichtiger Wert ist, das Recht auf gutes Leben. Oder nennen wir es Wohlstand. Und er beschreibt das jetzt, er sagt dann eben, wir sind jetzt in der Spätmoderne. Und beschreibt es das so, dass wir sagen, jetzt ist es so, dass wir merken, aber wenn wir in die Zukunft schauen, sehen wir keinen Fortschritt. Und wir sehen das gute Leben in Gefahr. Und wir sehen, dass es schwieriger wird, unser Wohlstand, unser gutes Leben zu erhalten. Und das führt zu etwas. Und er beschreibt es und sagt, es führt dazu, dass wir Angst haben oder dass wir ängstlich sind, dass wir vorsichtig sind. Und das führt wiederum dazu, dass wir unsere Werte verändern könnten. Ich sage nicht pauschal, dass es jeder so macht. Aber natürlich führt es dazu, dass Menschen sagen, hey, wenn es an mein Leben geht, an meinen Wohlstand, an mein Recht auf Leben, ich habe doch ein Recht darauf, dann will ich es erhalten und dann darf mir das keiner nehmen. Egal welche Regulierungen irgendwas vorschreiben, keiner darf mir das Recht auf gutes Leben nehmen. Wehe, da kommt irgendjemand und schreibt mir irgendwas vor. Und gleichzeitig kann man sagen, wehe, irgendjemand schadet meinem Recht auf gutem Leben. Wenn es zu viele Menschen gibt in Deutschland, wenn es Menschen gibt, die uns schaden könnten, dann müssen wir uns abschotten. Dann müssen wir exklusiver werden. Dann müssen wir nach uns gucken. Und ich will gar nicht sagen, dass das jetzt eine politische große Aussage ist, sondern ich will nur sagen, diese Beschreibung von dem Soziologen ist, unsere Werte verändern sich, weil wir eben eine andere Welt vor uns haben. Ich habe erst vor kurzem gelesen, in den 60er, 70er Jahren, da gab es ja auch Krisen, wahnsinnig Krisen, ja. Und dann wurde mal einer gefragt, warum warst du trotzdem optimistisch? Warum bist du nicht optimismusmüde geworden, wie man vielleicht heute sein kann? Und dann hat er gesagt, naja, wir hatten die ganzen Krisen alle ja, aber wir hatten immer das Gefühl, dass es vorwärts geht, dass es aufwärts geht. Und irgendwie war es ja auch so. Jetzt aber, glaube ich, leben wir in einer Zeit, die uns anderes vorhersagt. Und der Soziologe Blüdorn, der wertet jetzt das gar nicht und ich finde es auch gut, ich finde es auch klug, aber er sagt einfach als Beobachtung, unsere Werte werden sich verändern oder wir könnten auch unsere Werte verändern. Und ich will es mal ganz konkret machen. Dieser Text, der ist eine Herausforderung, weil es eben auch heißt, wie einen Einheimischen sollt ihr den Fremden ansehen. Du sollst ihn lieben wie dich selbst, den Fremden. Und wenn wir hineinschauen in den Text, ist das so, dass Israel immer schon Fremde aufgenommen hat. Und das heißt, es ist sogar ein Verb im Hebräischen, der Fremde, der bei dir lebt. Und wenn man das konkret übersetzt, auch die Ausleger sagen, das ist natürlich, das sind Asylmenschen, die Asyl suchen, Migranten, Menschen, die bei uns leben. Und da hinein sagt jetzt Gott, du sollst diese lieben wie dich selbst. Natürlich sind es genauso Menschen wie wir und wir dürfen sie lieben wie uns selbst. Aber wir sollen sie auch betrachten wie einen Einheimischen, nicht wie einen Fremden. Und wahrscheinlich spürt ihr ja, dass in unserem Land manches anders beschrieben wird. Und dass wir merken, in unserem Land wird manches beschrieben, genau das Gegenteil ist der Fall. Die Fremden sind die Feinde. Und die Fremden sind überhaupt nicht die Einheimischen. Ich will eine Hintertür trotzdem kurz aufmachen, ohne aber alles wegzunehmen. Es gibt in der Bibel über 600 Gebote. Und vorhin habe ich auch schon eins genannt und gesagt, man kann Gebote sagen, die sind ganz konkret für die Situation Israel benannt. Und man kann, sage ich mal, sagen, okay, nicht alle Gebote dürfen wir eins zu eins auf uns übertragen. Wir müssen das im Kontext betrachten und so weiter. Wir könnten das alles machen. Wir machen es aber jetzt nicht in der Ausführlichkeit oder können es auch gar nicht machen. Trotzdem aber bleibt dieser Bezugspunkt und der wichtige Bezugspunkt zu diesem Bibeltext und die Frage, die Suche nach diesem Gott, nach dieser Wegweisung, Gott, was heißt das für mich konkret? Was heißt es, den Fremden zu lieben? Und wir wissen, dass ein Terrorattentat die letzten Tage war, wo jemand Ausländisches wieder die Tat verübt hat und das wieder Meinungen macht. Was heißt es in meinem Leben, in meinem Umfeld, wie ich mit Fremden umgehe? Und Josef Ratzinger, der dann Papst wurde, hat davor ein gutes Buch geschrieben zum Thema, also über Jesus selber und über die Bergpredigt. Und er schreibt ein längeres Zitat, das ich gerne noch vorlese. Für den Christen bleibt die Weisung der Tora durchaus ein Bezugspunkt. Er nimmt es nicht weg, er sagt nicht, ne, Jesus ist gekommen, wir können das Alte beiseite legen, jetzt ist alles neu. Jesus sagt ja auch, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und dann sagt er, also für den Christen bleibt die Weisung der Tora durchaus ein Bezugspunkt, auf den er immer hinschaut. Für ihn bleibt vor allem die Suche nach dem Willen Gottes in der Gemeinschaft mit Jesus eine Wegweisung für die Vernunft, ohne die sie immer in Gefahr der Verblendung und Erblindung steht. Das ist ein Schachtelsatz. Wir stehen in der Gefahr der Verblendung und Erblindung. Dass wir Dinge falsch sehen, dass wir Dinge vielleicht von Meinungen abhängig machen, die nicht die richtigen sind. Wir stehen in dieser Gefahr. Und dann sagt er, und das ist die zentrale Botschaft, wir brauchen diese Wegweisung von Jesus, diese Suche Gottes, den Bezugpunkt auf die Tora. Das sind die zwei Dinge. Bezug auf die Tora und das zweite ist die Suche nach dem Willen Gottes für unsere Wegweisung. Um genau eine Lebensgestaltung für unser Leben zu entwickeln, die gottesgemäß ist. Und das zeigt diese Abhängigkeit, die wir haben. Die Bibel gibt uns nicht schwarz auf weiß vor, so hast du zu leben, du kannst nichts anderes machen, so ist es, brauchst du nicht drüber nachdenken. Es ist vielmehr so, dass er sagt, diese Abhängigkeit zu Jesus, die ist so fundamental, die darfst du niemals aufgeben. Diesen Bezugspunkt in allen Lebensbereichen. Was soll ich über dieses Thema denken? Jesus, ich brauche dich. Ich brauche deine Wegweisung. Und damit komme ich zurück zum Anfang des Textes. Da heißt es, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Ich bin der Herr, euer Gott. Ich weiß, das klingt ja manchmal dann so anspruchsvoll. Boah, ich muss heilig sein, ich muss vollkommen sein, ich muss was leisten. In unserem Bibeltext, ich weiß nicht, ob ihr es noch im Ohr habt, immer wieder kommt der Satz, ich bin der Herr. Und das ist immer wieder die Einladung, diese enge Bindung an Gott einzunehmen. Zwischen all den Geboten in dem ganzen Bibeltext kommt immer wieder, ich bin der Herr, dein Gott. Ich bin der Herr, ich bin der Herr, ich bin der Herr. Nimm mich, zieh mich zu dir, sei eng an mir. Weil all diese Auslegungen, all diese Gebote, die brauchst du, aber du brauchst noch viel mehr mich, um genau zu wissen, was zu tun ist. Du musst diesen Willen Gottes suchen. Und ja, ich sehe oft bei mir selber, wenn ich sage, ich darf den anderen lieben, wie ich mich selbst liebe, dass ich genau diese Wegweisung brauche, dass ich Jesus brauche, der mir sagt, was vernünftig, was gut für mich ist und auch was dann für den anderen gut ist und richtig ist. Weil ich nicht der Maßstab bin. Wenn ich nach mir höre, dann geht manches schief. Es ist das, dass wir sagen, wir schauen nach Gott selber. Und heilig sein ist eben genau dieser Bezugspunkt zu Gott. Gott lädt uns ein zu sagen, sei eng an mir. Heilig sein heißt nichts anderes als bei Gott zu sein. Und Jesus führt das auch aus. Und sagt, heilig sein ist eigentlich die Einladung, Jesus nachzufolgen, bei Jesus zu sein. Es ist nicht die Einladung, besser zu werden oder besser zu sein. Es ist die Einladung, bei Gott zu sein, bei Jesus zu sein. Und genau das wollen wir jetzt dann auch gleich im Abendmahl feiern. Dass wir sagen, wir wollen in diese Gegenwart von Jesus hineintreten, in die Gemeinschaft ganz neu und sagen, ich feiere das Abendmahl und ich möchte annehmen, ich bin heilig. Ich bin angenommen bei Jesus. Ich bin ganz eng an ihm. Und ich stelle mich hinein in seine Wegweisung. Ich stelle mich hinein in den Willen Gottes, der mir sagt, der mir sagen muss, was richtig ist für mich, für mein Umfeld, für meine Mitmenschen, wie ich mit den Menschen leben soll, die in meinem Umfeld sind, mit den Fremden, aber auch mit den eigenen. Und das wollen wir gleich im Abendmahl feiern, dass wir heilig sind, dass ihr heilig seid. Jetzt hören wir noch auf ein Musikstück und dann feiern wir das Abendmahl.